Sieben Tage, sieben Nächte, das Politik-Weekly von Welt. Das bedeutet ein Politiker, eine Woche Politik, Tag und Nacht im Schnelldurchlauf. Mit mir, Frederik Helmut Johannes Schwilden.
Vor 4 Jahren stand sie noch in Hamburg am Dammtor auf einem Bierkasten und wollte Leute von liberaler Politik überzeugen. Heute ist sie bei mir zu Gast. Ria Schröder, 29 Jahre alt, seit kurzem Abgeordnete des Bundestages und Mitglied der FDP. Ihr Slogan, Zeit für einen Mutausbruch. Sie hat Jura und Kunstgeschichte studiert und liebt wie ich Bomberjacken. Ihre ist Bordeaux-Rot, meine ist Pink. Herzlich willkommen, Ria Schröder.
Guten Morgen.
Du oder sie?
Wir können gerne du sagen.
Was sagt der Erfolg der Neuauflagen von Wetten, dass und TV Total über das Innovationspotenzial des Standortes Deutschland aus?
Ich glaube, es sagt vor allem was über das Medienverhalten der Deutschen aus, nämlich dass ja da häufig eben ja alte Formate wieder aufgewärmt werden, die unheimlich gut ankommen. Das zeigt ja, es gibt da eine Nachfrage. Vielleicht ja auch viele Jüngere das geschaut haben, weil sie von ihren Eltern immer gehört haben, dass man das früher immer geschaut hat. Und ich habe es tatsächlich nicht gesehen, aber bei mir kam schon auch so leicht nostalgische Gefühle hoch, Erinnerungen an Familienabende. Und das ist ja auch was Schönes. Und deswegen kann ich auch verstehen, dass das so einen Reiz hat. Aber wir haben natürlich auch in der Fernsehlandschaft und auch in den Medien viel Neues. Und das Alte mit dem Neuen zusammen ist ja eigentlich auch was Schönes.
Warst du, seitdem du in Berlin jetzt arbeitest und lebst auch, schon mal richtig aus?
Nee. Tatsächlich bin ich dazu noch überhaupt nicht gekommen. Mal so eine Abendveranstaltung, aber tatsächlich noch gar keine Chance zu gehabt.
Und eine Ausstellung angeguckt?
Tatsächlich auch nicht. Ich habe mich jetzt mal informiert, weil ich am Sonntag einen Tag frei habe und da eigentlich gerne in die neue Nationalgalerie gehen möchte. Aber bisher habe ich es noch nicht geschafft.
Was ist da gerade, weißt du das?
Ich glaube, also ich hoffe, dass da noch Alexander Kalder ist.
Ah ja.
Genau.
Und wie war dein persönlicher Karnevalauftakt? Ich habe nämlich gestern ein tolles Foto gesehen. Da stand Karnevalauftakt in Hamburg, trotz Corona, so wie immer. Und man hat einen leeren Platz gesehen.
Ja, es gibt das auch in der Version, wo so ein bisschen Konfetti auf dem leeren Platz rumliegt. Also in Hamburg merkt man das tatsächlich nicht so sehr. Ich komme aber ja aus dem Rheinland. Mhm. Das heißt, ich habe Karneval auch viele Jahre sehr intensiv mitgemacht. Tatsächlich saß ich gestern im Plenum des Deutschen Bundestages und ich hörte, wie meine Kollegin Strack-Zimmermann von hinten rief, es ist 11.11 Uhr. Und dann passierte aber nichts. Ich habe noch drauf gewartet. Ich glaube, ein Herr von den Linken kam in so einem roten Anzug rein. Ich wusste nicht, ob das ein karnevalistischer Akt war oder einfach ein Styling-Statement. Aber das war mein Karnevalsauftakt gestern. Mehr als die letzten Jahre in Hamburg auf jeden Fall.
Die rheinische Tradition des Krawattenabschneidens, da habe ich viel drüber nachgedacht, ist ja gar nicht mehr möglich, weil es trägt eigentlich keiner mehr Krawatten, oder? Im Bundestag keiner, oder?
Es gibt ja viele, die dann anlässlich dieses Tages extra welche anziehen. Auch Frauen, was ich auch, mussten wir uns lange erkämpfen. Jetzt ist es möglich, dass auch bei Frauen Krawatten abgeschnitten werden. Ich weiß aber ehrlich gesagt gar nicht, was dahinter steckt. Ist, glaube ich, wir haben das früher bei unseren Lehrern gemacht. Die haben sich darüber nicht so sehr gefreut.
Wie hieß dein absoluter Lieblingslehrer, dem du die Krawatte abgeschnitten hast? Und möchtest du ihn hier nochmal grüßen?
Mein absoluter Lieblingslehrer, Herr Heimbach, war mein Tutor in der Oberstufe. Und dem haben wir aber, glaube ich, nie eine Krawatte abgeschnitten, weil der nämlich auch schon damals keine trug, war also damals auch schon Trendsetter.
Jetzt kommen wir zum ersten der drei großen Themen dieser Sendung. Das erste leite ich mit der Frage ein, leben wir in einer Corona-Zeitschleife? Ich habe das Gefühl, es geht immer wieder von vorne los.
Ich kann das Gefühl nachvollziehen, auch weil man jetzt ja gerade aus so einer Zeit, wo glaube ich einfach viele sehr frei gelebt haben, in Bars gegangen sind, essen gegangen sind und sich wenig Gedanken gemacht haben, die jetzt, glaube ich, auch wie ich so ein bisschen sorgenvoll einfach auf die Zahlen schauen, die immer weiter steigen. Man sich fragt, so ist es, sind wir nicht schlauer als vor einem Jahr beispielsweise? Ich bin davon überzeugt, wir sind schlauer. Wir haben nämlich ein Instrument und das ist ganz entscheidend und das sind die Impfungen. Und ganz viele Menschen sind geimpft. Das bedeutet keinen kompletten Schutz, das ist völlig klar, aber wir sind wesentlich besser geschützt. Also wir haben auf jeden Fall eine ganz gute Rüstung an. Da kann man auch durch, wenn man an den richtigen Stellen einsticht. Aber das ist das entscheidende Instrument. Und wir sehen ja auch, wenn man die Zahlen zwischen Ungeimpften und Geimpften unterscheidet, dass die Inzidenz in Bayern ist sie über 900. 100 bei den Ungeimpften und unter 100 bei den Geimpften. Also da gibt es einen massiven Unterschied. Und das ist ein Instrument, was wir in der Hand haben und was wir auch noch viel stärker jetzt nutzen müssen.
Das heißt, diese hohen Inzidenzen, das hat man ja schon vor einiger Zeit gesagt, die Inzidenz reicht jetzt nicht mehr eigentlich als reines Bewertungskriterium aus. Sorgen die dich trotzdem, wenn man so, weiß ich nicht, in Bayern tausende Inzidenz hat, in Miesbach zum Beispiel?
Also natürlich ist das auch ein Faktor, der natürlich eine Aussage trifft. Auf der anderen Seite schauen wir uns ja auch die Intensivbettenbelegung an, die ja auch ein wichtiger Faktor ist, gerade für die Leistungsfähigkeit des Gesundheitssystems. Und auch da sind die Zahlen jetzt nicht beruhigend. Also das muss man schon sehen, die Lage ist ernst. Das ist gar keine Frage. Und deswegen ist es, glaube ich, jetzt sehr, sehr wichtig, die richtigen Instrumente zu ergreifen, mehr zu testen, auch wieder zurückzukommen zu den kostenlosen Tests, die es auch möglich machen, dass Geimpfte, die sich ja vielleicht jetzt schon so in Sicherheit wiegen, das auch einfach wieder öfter machen, ein-, zweimal die Woche zur Sicherheit, um damit ja auch andere wiederum zu schützen. Und wir vor allem da, wo vulnerable Gruppen unterwegs sind, in den Alten- und Pflegeheimen beispielsweise, da auch wirklich jeden testen, der da rein möchte, egal ob er geimpft oder nicht geimpft ist. Und das sind die Maßnahmen, die wir jetzt ergreifen müssen, um diejenigen zu schützen, die besonders schützenswert sind.
Hältst du Druck für das richtige Mittel oder glaubst du, dass positive Anreize, positive Überzeugung besser ist?
Also ich kenne ein paar Leute, die nicht geimpft sind. Mhm. Und ich habe mich mit denen auch viel unterhalten, gestritten über das Thema und hatte nicht den Eindruck, dass Druck da das richtige Mittel ist. Die sind aus unterschiedlichen Gründen, also sind so 2-3 Leute nicht geimpft. Aber ich glaube, die lassen sich entweder überzeugen von Argumenten. Ich habe eine, die sagt, ja, ich habe mich damit jetzt irgendwie noch nicht so beschäftigt und ach ja, ich will das erstmal abwarten und mal sehen, wie sind so die Langzeitfolgen, wo man, glaube ich, einfach über diese Argumentation, also es gibt keine negativen Langzeitfolgen einer Impfung. Es gibt vielleicht irgendwie an der Einstichstelle irgendwie Phänomene, die da auftreten. Aber es gibt sozusagen nicht, dass jetzt 2, 3, 5 Jahre später da irgendwas auftritt, was mit dieser Impfung zu tun hat. Darüber muss man aufklären. Das ist das, was an der Stelle hilft. Und auf der anderen Seite gibt es Leute, die werden wir nicht überzeugen können. Da müssen wir, glaube ich, einfach sicherstellen, dass da eine gewisse, also dass da durch Tests eine höhere Sicherheit stattfindet und bestimmte Orte, wo Menschen besonders vulnerabel sind, dann eben bei solchen Infektionsgeschehen, wie wir das jetzt haben, dann nicht mehr zugänglich sind.
Das mit den Langzeitfolgen, also was tatsächlich richtig ist, und meine Schwester ist Anästhesistin in München, ihr Mann ist Bauchchirurg und die haben auch mir gesagt, also so gut und so groß getestet wurden Impfstoffe vor einer Zulassung bisher eigentlich noch nie, weil es weltweit so viele Studien dazu gab. Aber zu der Angst vor Langzeitfolgen, man kann natürlich eigentlich noch nicht sagen, weil du gesagt hast, was in 5, 6 Jahren passiert. Das weiß man ja tatsächlich noch nicht.
Ich habe dazu, also ich bin ja selber keine Ärztin, keine Infektiologin, keine, was muss man sagen, um Impfstoffe, also da gibt es sicherlich auch irgendeinen Logen für. Also deswegen, ich bin da auch auf Informationen von Leuten angewiesen, die sich damit besser auskennen und ich habe mir dazu mal einige Sachen durchgelesen, Videos angeschaut, wo es eben darum ging, dass dieser Impfstoff, der bleibt nicht da, sondern der hat dann einmal diese Wirkung und es kann da quasi gar nicht zu Langzeitfolgen kommen, weil da nichts zurückbleibt. Mhm. Und da müsste man vielleicht nochmal jemanden fragen, der sich damit exakt auskennt. Aber das war für mich erstmal, um das selber zu verstehen, ein wichtiges Argument. Um es dann nochmal anderen erklären zu können, muss ich mir das, glaube ich, nochmal anschauen. Aber das war für mich eine wichtige Erkenntnis.
Ein Video, was ich diese Woche gesehen habe, ist vom Kölner Stadtanzeiger. Die Überschrift zum Video ist, die Menge an der Zülpicher Straße feiert. Und das war Karneval. Hast du das gesehen?
Ich habe das Bild gesehen sozusagen. Also nicht das Video, aber ich habe ja Karneval viele Jahre mitgemacht. Ich kann mir das gut vorstellen. Ich habe auch gesehen, dass Leute meinten, das wäre eine 2G-Veranstaltung gewesen. Das habe ich jetzt nicht verifiziert, aber das wäre natürlich, würde mich ein bisschen mehr beruhigen, weil da natürlich viele Menschen sehr nah beieinander waren und so wie ich Karneval kenne, auch möglicherweise der Konsum von alkoholischen Getränken dann eine Rolle gespielt hat. Ich weiß nicht, ob das die richtigen Bilder sind im Moment. Ich glaube, wir sind in einer Zeit, wo man auch oft sich selber fragen muss, was mache ich jetzt, was lasse ich? Wir haben einen gewissen Schutz durch die Impfung. Wenn da Leute zusammenkommen, die geimpft sind, dann haben die wenn sie sich zusätzlich vielleicht auch noch testen lassen haben, insgesamt einen relativ hohen Schutz. Und dann ist es eigentlich ziemlich egal, ob die sich da jetzt in den Armen liegen oder nicht. Aber die Frage ist ja auch, welches Signal geht davon aus? Und ich glaube, wir sind in einer Zeit, wo man eben vorsichtig sein muss, wo man auch wieder selber für sich entscheiden muss, welche Veranstaltung lohnt sich, welche Party lohnt sich. Vertraue ich dem Testsystem da? Vertraue ich dem Kontrollsystem dort für die Impfpässe beispielsweise oder nicht? Und lasse ich mich dann auf dieses Risiko ein? Ich bin davon überzeugt, Menschen sind dazu in der Lage, genau diese Entscheidung zu treffen. Es wird im Moment aber wieder wichtiger im Hinblick auf unser Gesundheitssystem.
Ich habe mich über eine Sache total geärgert diese Woche. Ich habe 2 Kinder, die sind 2 und 4, und der Laternenumzug meiner Kinder wurde abgesagt, und zwar nicht der große Laternenumzug der ganzen Stadt, sondern die Gruppe, die den ganzen Tag zusammen ist im Kindergarten ohne Masken, die darf nicht mit ihren Laternen durch den Ort gehen. Und dann sehe ich aber irgendwie Köln, dann sehe ich, es finden ganz viele andere Veranstaltungen statt, und ich habe tatsächlich schon den Eindruck, ich muss das anders formulieren. Warum hasst die deutsche Politik meine Kinder so sehr? Weil das ist wirklich, das verstehe ich nicht.
Mich macht das auch sauer. Also Kinder und Jugendliche waren auch im letzten Jahr schon immer diejenigen, die zuerst eingeschränkt worden sind. Sei das mit Schulschließungen, während in Büros nicht mal irgendwie, also überhaupt nur ansatzweise sich irgendwas geändert hätte, nicht mal eine Maskenpflicht oder auch nur irgendwie ein Testnachweis für erforderlich gesehen wurde, wo man einfach sehen muss, dass die Einschränkungen für Kinder einfach massiv sind. Das Recht auf Bildung, was vielen vorenthalten worden ist, das hat ja auch massive Folgen für Aufstiegschancen, und auch ein Laternenumzug oder eine Abi-Feier oder auch irgendwie mal wieder eine Party zu feiern, das sind ja Rechte, die Kinder auch haben und Jugendliche. Abi-Feier ist ja eher für Ältere, gibt ja auch Überflieger, aber und deswegen finde ich sehr wichtig, dass wir da eine Veränderung erleben jetzt, dass nämlich Kinder und Jugendliche nicht mehr die sind, die leiden unter der Pandemie, und zwar im Sinne von Einschränkungen. Die haben natürlich nach wie vor ein gewisses Risiko, gerade die unter 12-Jährigen, die in der Regel eben noch nicht geimpft werden können. Die haben natürlich auch ein hohes Risiko, sie erkranken aber auch weniger oft. Deswegen ist es für mich ganz wichtig, wir haben jetzt gestern ja auch einen Gesetzesentwurf eingebracht in den Deutschen Bundestag, zusammen mit der SPD und den Grünen, in dem ganz klar ist, dass solche Maßnahmen wie Schulschließungen nicht mehr passieren dürfen. Und das ist für mich schon ein Riesenschritt, weil das einerseits Familien Sorgen nimmt, glaube ich, aber vor allem diese große Ungerechtigkeit gegenüber jungen Menschen endlich eine Schranke setzt.
Ich frage mich das auch, was das mit dem Erleben von Kindern von der Institution Staat macht. Also mir ist das total aufgefallen, als ich habe als Kind Benjamin Blümchen gehört und Bibi Blocksberg und mit meinen Kindern jetzt auch. Und da wollte ich schon ewig was drüber schreiben. Ich finde das so verrückt, weil der Bürgermeister, die Politiker, die sind alle korrupt, die machen alles falsch da drin bei Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg. Und wenn jetzt ich mit meinen Kindern eben nicht zum Laternenumzug gehe, dann sehen die natürlich Papa aber da.
Ja.
So, ne? Also glaubst du, das Verhältnis zu unseren Institutionen, wird das die prägen? Und wenn ja, glaubst du, dass es problematisch ist?
Also es ist auf jeden Fall problematisch, wenn Kinder und Jugendliche nicht Berücksichtigung finden in politischen Entscheidungen. Das betrifft Corona-Maßnahmen, aber wir sehen das ja auch an vielen anderen Stellen. Also wenn wir uns anschauen, wie die Schulen in Deutschland aussehen, dann ist das kein Ausdruck von Wertschätzung für die nächste Generation. Wenn wir uns anschauen, wie lange wir schon wissen, dass der Klimawandel real ist und wie wenig wir bisher dagegen getan haben, dann ist das keine zukunftsorientierte Politik. Und deswegen, ich habe ja als Vorsitzende der Jungen Liberalen, was ich bis letztes Jahr gemacht habe, aber auch einfach als junge, politisch engagierte Frau, mich immer schon dafür eingesetzt, dass junge Menschen mehr Gehör finden. Das ist einerseits irgendwie ganz nett, wenn man da irgendwie sagt, so ja, hört auf uns, beschäftigt euch mit dem Thema Bildung beispielsweise. Aber wir brauchen auch, und es gab da ja auch beispielsweise mit Fridays for Future einfach auch eine Jugendbewegung, die unheimlich viel dazu beigetragen hat, dass junge Menschen mehr Gewicht in politischen Entscheidungen erlangen. Aber wir brauchen auch strukturelle Veränderungen. Also wir brauchen eine Wahlrechtsabsenkung, ganz dringend. Ich hoffe, dass wir das hinbekommen.
Warum findest du das gut?
Weil die politische Teilhabe über das Wahlrecht gesichert wird. Das bedeutet ja zum einen, dass man eben überhaupt mal sagen kann, das finde ich hier scheiße und deswegen wähle ich die Partei nicht, aber die andere. Und man hat nimmt die Politik mehr in die Verantwortung. Denn man kann natürlich die Interessen von jüngeren Leuten viel leichter ausblenden, wenn man weiß, die sind nicht beteiligt am Ergebnis von Wahlen. Das ist meiner festen Überzeugung nach der Grund, weshalb wir so viel Politik für alte Menschen machen in Deutschland, weil die einfach es ist eine große Menge, über ein Drittel der Wähler ist über 60 und gleichzeitig gehen die besonders oft zur Wahl. Das heißt, deren Gewicht, ohne Rentnerinnen und Rentner kann man in Deutschland eigentlich keine Wahlen gewinnen und das führt manchmal zu absurden Ergebnissen. Und ich bin davon überzeugt, dass auch ältere Menschen Interesse daran haben, dass es ihren Kindern und Enkelkindern gut geht. Aber soweit denken oft Parteien und politische Akteurinnen und Akteure nicht. Und deswegen, glaube ich, braucht es da eine strukturelle Veränderung hin zu mehr Mitbestimmung auch von jungen Menschen.
Hat dein 16-jähriges Ich anders gedacht und hätte es anders gewählt? Weil ich erinnere mich noch, ich glaube, die Straftat ist schon verjährt. Ich habe mit 16 in Bayern CSU-Plakate entfernt, habe ich jetzt gerade gesagt.
Das ist schon aufgehängt.
Nein. Ne, aber
das geht natürlich gar nicht. Will ich auch mal hier sagen,
das
Entfernen von Plakaten, das Beschmutzen von Plakaten, da steckt viel ehrenamtliche Arbeit hinter und ist wichtig für unseren demokratischen Prozess, dass sowas nicht passiert.
Das sehe ich heute wirklich auch absolut genauso. Aber was ich bei mir beobachte, dass ich heute in einem anderen politischen Spektrum wähle, als ich es bei meiner ersten Wahl zum Beispiel getan habe.
Das wäre ja auch schlimm. Also es gibt ja Leute, die wählen ihr Leben lang dasselbe. Aber also ich meine, ich bin sogar Parteimitglied geworden, also da steckt schon viel Überzeugung drin. Aber ich nehme ja auch die Freiheit zu sagen, naja, wenn jetzt plötzlich meine Partei irgendwie sich in die ganz falsche Richtung entwickelt, dann würde ich natürlich auch eine andere Partei wählen oder auch austreten. Ich habe einen gewissen Wertekonsens. Auf dieser Grundlage treffe ich auch meine Wahlentscheidung. Und ich kann aber auch jeden verstehen, der sagt, heute ist mir das Thema wichtiger oder ich habe früher einfach andere Überzeugungen gehabt. Menschen verändern sich und das ist auch gut so. Das bedeutet aber nicht, also es kann ja auch, wenn man mit 18 eine andere Meinung hat als mit 45, so ist das ja auch völlig legitim. Das macht für mich, insbesondere die Frage, welche Partei jemand wählt, darf für mich nicht entscheidend dafür sein, ob jemand eigentlich ja das höchste Recht in unserer Demokratie wahrnehmen kann, nämlich das Wahlrecht. Das muss absolut irrelevant sein.
Jetzt kommen wir zum nächsten Thema mit der großen Frage, regiert eigentlich gerade jemand? Und wenn ja, wer? Die Union sagt immer die Ampel. Und faktisch ist es ja so, es gibt noch eine kommissarische Regierung. Ne?
Also ich fand es gestern sogar ganz absurd, weil Ralf Brinkhaus plötzlich über junge Menschen im Parlament gesprochen hat. Also tatsächlich haben die ja sogar 16 Jahre lang die Gelegenheit gehabt, da auch vieles umzusetzen. Und de facto ist es ja so. Also die bisherige SPD- und CDU-geführte Regierung, die ist weiterhin im Amt. Das ist jetzt nicht die Zeit, wo man nochmal neue große politische Projekte angeht. Dafür ist die Legitimation nicht mehr da, weil es eben nur noch kommissarisch ist. Aber natürlich sind die für die laufenden Regierungsgeschäfte weiter verantwortlich. Es gibt da natürlich ein gewisses Machtvakuum. Wir arbeiten sehr eifrig daran, das möglichst bald zu schließen mit einer Ampelkoalition, die dann die Geschäfte übernimmt. Ich glaube, wir haben so viele Herausforderungen, auch jetzt. Wir haben die Pandemie, die sich entwickelt. Wir haben auch in der Außenpolitik einiges, was uns beschäftigt. Die Situation an der Grenze von Belarus und Polen, dass wir da, wir haben die COP in Glasgow. Also wir haben viele Themen, die auf der Agenda stehen, wo natürlich auch weiterhin die Regierung, die noch kommissarisch tätig ist, auch Entscheidungen treffen kann in einem gewissen Rahmen.
Findest du denn, dass die kommissarische Regierung, die noch regiert, sich denn da aus der Verantwortung nimmt oder sich zurücknimmt oder sagt, hahaha, ihr seid doch jetzt dran?
Ich glaube, das ist ein relativ natürlicher Prozess und wir haben ja auch schon gesehen, dass die Ampel durchaus schon in der Lage ist, auch Entscheidungen anzugehen. Ich habe das Infektionsschutzgesetz angesprochen, das ist ja ein absolutes Novum, dass jetzt da auch im Parlament, auch ja mit den Vertreterinnen und Vertretern aller Parteien, darüber gesprochen wird, wie gehen wir jetzt mit der Lage um und dass diese Entscheidung auch wieder ins Parlament zu holen, da einen klaren Maßnahmenkatalog auch für die Länder zu geben, aber bestimmte Sachen auch nicht mehr möglich zu machen, wie Schulschließungen oder pauschale Lockdowns. Das ist meines Erachtens schon ein Riesenschritt, auf den haben wir jetzt, also wir haben damals ja die epidemische Lage von nationaler Tragweite auch im März 2020 mitgetragen, weil es damals eine völlig unübersehbare Situation war. Aber wir sind heute auch schlauer, wir haben viel mehr Daten und können deswegen anders damit umgehen und brauchen, wir haben es nicht mehr nötig und es sollte auch in der Demokratie kein Dauerzustand sein, dass die Regierung per Verordnung regiert und deswegen jetzt diese Änderung des Infektionsschutzgesetzes ist, glaube ich, ein Riesenschritt und da hat die Ampel schon gezeigt, dass sie handlungsfähig ist und ich, also mir macht das sehr viel Zuversicht und Freude auf das, was daraus noch kommt.
Ich fand einen der schönsten Momente zu sehen, wie Volker Wissing für Katrin Göring-Eckardt applaudiert hat. Wie siehst du das von der, also nicht Regierungsbank, aber also vom Parlament aus? Wie siehst du diese Zusammenarbeit jetzt schon?
Man merkt, dass die Koalitionärinnen und Koalitionäre da unheimlich viel Vertrauen schon aufgebaut haben in den letzten Wochen. Und das stimmt mich total zuversichtlich. Das ist auch ein anderer Politikstil, der da jetzt stattfindet, wo es nicht mehr darum geht, irgendwie das Schlechteste aus dem anderen zum Vorschein zu bringen, den in die Pfanne zu hauen und dafür zu sorgen, dass der möglichst schlecht dasteht. Das haben wir ja auch mit der Union, also sowohl wir haben das in unserer Zeit mit der Union erlebt, als auch die SPD jetzt immer wieder, dass man da probiert hat, wirklich noch das Letzte aus dem anderen rauszusaugen und den schlecht dastehen zu lassen. Und wenn es dann Erfolg gab, dann wurde der vom jeweils anderen proklamiert. So funktioniert Regieren in Deutschland nicht mehr. Und das, finde ich, ist ein unheimlich gutes Zeichen. Auch, finde ich, eine sehr moderne Art, Politik zu machen, nach der sich, glaube ich, gerade viele Jüngere sehr gesehnt haben, nach so einer Konstruktivität, wo es eben nicht um Eitelkeiten geht, sondern wo man eben auch für die anderen klatscht, wo man die unterstützt, wo man sich vielleicht auch gut verstehen kann und gemeinsam Projekte vorantreibt. Und das ist, glaube ich, also erstmal so stilmäßig schon ein Aufbruch. Und der macht es dann hoffentlich auch möglich, dass wir politischen Aufbruch in Deutschland schaffen.
Ich habe diesen Stilwechsel, das ist ja auch viel drüber geschrieben worden, auch schon gesehen, dass eben keine SMS an alle Redaktionen verschickt worden sind aus den Koalitionsverhandlungen. Aber eine Sache war dann doch diese Woche, wo es erst hieß, die Grünen würden das Finanzministerium abgeben und jetzt dementieren die das. Hast du das irgendwie mitbekommen?
Also ich habe das gelesen, ja. Aber da wird im Moment so viel spekuliert und ich kann das auch verstehen. Also gerade weil man so wenig hört aus den Verhandlungen, es gab ja schon vor Wochen auch Listen mit potenziellen Ministerinnen und Ministern und natürlich wollen die Leute über irgendwas reden und deswegen hört man da, glaube ich, auch viel und jedes Streichholz, was einem hingehalten wird, das wird zu einer Headline. Da bitte ich einfach noch um ein bisschen Geduld. Wir können auch über die Zusammensetzung des Kabinetts werden wir bestimmt noch reden und da gibt's auch bestimmt viele Meinungen zu, die man dann haben kann. Aber jetzt geht's erstmal noch darum, die Verhandlungen zu einem guten Abschluss zu bringen und dann freue ich mich auch schon darauf, sowohl die Inhalte als auch gerne das Personal dann in deutschen Talkshows diskutiert zu sehen.
Ich habe gestern im Zug in der FAZ einen Artikel gelesen, der mich total verwundert hat. Da stand wirklich drin, dass die Koalitionsverhandlungen intransparent seien.
Und das, also das ist geil. Schön, ja.
Und
super.
Ich meine, was soll das denn heißen? Ja. Also, weil da stand dann, also das war so ein Artikel, ich glaube, das war auch so ein bisschen wie TV Total. Da hat jemand so, früher war alles besser und hat gesagt, früher wurden die Koalitionen mit Handschlag auf dem Gang gemacht und alle konnten mitsehen. Aber du findest es gut, dass das ruhig abgeht und dass dann erst ein Ergebnis präsentiert wird, ne?
Das ist total gut, natürlich. Ich kann das verstehen, dass viele, also gerade Journalistinnen und Journalisten, deren Tagesgeschäft es ja ist, auch über die Kleinigkeiten, auch die Streitigkeiten, das ist ja viel interessanter als über Einigkeit und ruhige Verhandlungen zu berichten. Das ist natürlich total langweilig. Das will natürlich keiner lesen. Deswegen kann ich das verstehen, dass man da unzufrieden ist. Ich glaube aber, dass das Richtige für unser Land ist. Und das muss an der Stelle einfach vorne stehen. Verhandlungen sind nichts, was man auf der offenen Bühne diskutiert. Nicht jeder Verhandlungserfolg sollte auch genutzt werden, um zu sagen so, haha, da haben wir uns durchgesetzt. Die anderen, die Loser, die sind eingeknickt. Also wie soll da eine vertrauensvolle Zusammenarbeit entstehen? Das geht nicht. Und deswegen ist es ganz wichtig, auch weil da werden auch natürlich Sachen, also wenn drei Parteien, die aus so unterschiedlichen Richtungen zusammenkommen, dann wird auch jeder davon Projekte, die ihm am Herzen liegen, nicht durchsetzen können, weil da auch teilweise diametral unterschiedliche Vorstellungen sind. Und am Ende muss das Ergebnis stimmen und das muss tragbar sein. Und wenn man sich nur auf einzelne Punkte konzentriert, dann wird das zu Unzufriedenheiten führen. Und deswegen rate ich, das Gesamtpaket zu beurteilen. Ich werde es genauso machen. Ich werde mir dann auf dieser Grundlage überlegen, ob ich dem zustimme oder nicht. Und hoffe aber und vertraue da auch unseren Verhandlerinnen und Verhandlern, dass sie da ein gutes Ergebnis erzielen.
Ist nicht zustimmen wirklich eine Option für dich, wenn du sagst, da passt was nicht?
Ich halte das für absolut unwahrscheinlich, dass da was bei rauskommt, was ich per se nicht ertragen kann. Aber ich nehme mir das natürlich raus. Ich bin ein politischer Mensch, der frei denkt. Und wenn das für mich komplett nicht auszuhalten wäre, dann würde ich dem natürlich auch nicht zustimmen.
Kannst du einen Punkt oder vielleicht was sagen, wo du sagst, das wäre für dich, das geht gar nicht? Fällt dir da was ein?
Also da mache ich mir jetzt bei der Ampel ehrlich gesagt nicht so große Sorgen, weil es gibt viele Themen, Liberalismus ist für mich ja sowohl gesellschaftliche als auch wirtschaftliche Freiheit zusammengedacht. Und ich kann es aber weniger leicht ertragen, wenn Menschen aufgrund der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe gering geschätzt werden. Also Rechte von Minderheiten, von LSBTI, Antirassismus, das sind Themen, wenn man da nicht nur nichts macht, sondern gegenarbeitet, dann ist es für mich schwieriger zu ertragen als eine Steuer, die ich auch scheiße finde, wo man aber sagen kann, na gut, die werden wir irgendwann vielleicht auch wieder abschaffen. Wird beides hoffentlich nicht im Koalitionsvertrag drinstehen. Deswegen mache ich mir da wenig Sorgen. Aber das wäre sowas, wo ich sagen würde, das könnte ich jetzt nicht mittragen.
Jetzt kommen wir zum letzten Thema. Dem Frieden in Europa. Hast du in deinem bisherigen Leben, in deinem Erleben und Aufwachsen es jemals für möglich gehalten, dass in Europa wieder geschossen wird, dass sich Soldaten gegenüberstehen?
Ich habe das lange nicht für möglich gehalten, aber das liegt auch an der Zeit, in der ich geboren wurde und auch an dem Land, in dem ich geboren wurde. Ich hatte dann auch in der weiterführenden Schule Mitschülerinnen und Mitschüler aus dem Kosovo. Die haben das schon immer anders gesehen. Und auch wenn man sich irgendwie die Eskalation in Nordirland oder so anschaut. Also es hat diese Vorstellung, dass Europa so ein total friedlicher Kontinent ist und da gar keine Gewalt herrscht, die ist eigentlich nicht ganz richtig, noch nie ganz richtig gewesen. Trotzdem ist es so, dass wir ja eigentlich die erste Generation sind, die so völlig, also gerade in Deutschland, gar keinen Krieg erlebt hat. Und deswegen habe ich lange auch in dieser Vorstellung gelebt. Es gab aber viele Erlebnisse, die mich so ein bisschen davon abgebracht haben, diese Dinge, die ich lange für selbstverständlich gehalten habe, weiter anzunehmen. Dazu gehört auch der Brexit, dazu gehört die Wahl von Donald Trump. Weil das sind so Sachen, wo ich gedacht habe, das passiert nicht. Und die mir aber gezeigt haben, also Frieden, Wohlstand, Demokratie, das sind Dinge, für die muss man sich einsetzen, wenn man sie erhalten will. Die sind eben nicht so selbstverständlich, wie ich lange dachte.
Ich finde das, weil mir geht das auch so und auch, dass du den Kosovo-Krieg angesprochen hast. Ich finde, dass ich da in so einer Art europäischen Wohlfühl-Naivität auf so eine Art so aufgewachsen bin und glaube auch, dass es so ein bisschen vielleicht auch mit dem Schulsystem zu tun hat. Mhm. Weil wir hatten im Geschichtsunterricht, das hört dann ja irgendwie auf, es kommt dann so Nationalsozialismus und dann ist eigentlich vorbei. Mhm. So. Und gerade eben, wie du sagst, Nordirland, der Kosovo, also Krieg, ne, das wären ja auch Dinge, über die man hätte sprechen müssen, weil sie ja eben direkt neben uns sind. Siehst du es auch so?
Total. Ich erinnere mich noch, also wir haben auch ein bisschen Geschichte der DDR gemacht in der Schule, aber ich weiß noch, dass ich fürs Geschichtsabi habe ich auch mit dem Nationalsozialismus aufgehört. Also ich habe so 19. Jahrhundert und Nationalsozialismus und dann dachte ich, okay, es gibt ja drei Themen zur Auswahl, also das andere mache ich dann einfach nicht. So, also das konnte man total ausblenden, weil es einfach auch nicht so eine große Rolle gespielt hat. Und wenn ich mich auch erinnere, also ich hatte ein halbes Jahr Politik in der Schule. Ich finde das Also wir könnten und wir sollten da mehr machen. Auch Zeitgeschehen, glaube ich, sollte eine größere Rolle spielen. Auch weil ja viele Kinder heute in einer Welt aufwachsen, die sehr stark geprägt davon ist, von den Krisen in der Welt. Viele haben irgendwie eine Integrationsklasse an der Schule. Die haben mit Kindern von Geflüchteten ganz alltäglichen Umgang. Und da auch sich mit zu befassen, was ist eigentlich deren Geschichte, welche Traumata bringen die auch mit, aus welcher Situation kommen die und auch, wie kann man es vielleicht auch eines Tages besser machen. Das sind natürlich unheimlich große Themen, die muss man natürlich kindgerecht auch irgendwie vermitteln, aber das kriegen wir, glaube ich, hier nicht. Ich weiß noch, wir haben in der Grundschule immer so kleine Autos gebaut und dann haben wir Geld für Kinder in Ruanda gesammelt, ne? Also kann man auch irgendwie lachhaft finden, aber das war mein erster Kontakt irgendwie mit diesem Land und mit der Situation dort. Und also da gibt es, glaube ich, Möglichkeiten, die sollten wir noch mehr nutzen, weil wir auch als Deutschland und als Europa eine wichtige Rolle spielen, auch in dieser Welt und diese Rolle, glaube ich, auch noch mehr wahrnehmen müssen, auch mehr Verantwortung tragen müssen. Und dafür ist das Wissen ein ganz entscheidender Faktor.
Jetzt gerade, also ich weiß jetzt nicht, ob jetzt in diesem Moment, aber diese Woche sind russische Kampfflugzeuge über Belarus geflogen. Wir haben das vorhin schon angesprochen. An der Grenze zu Polen und Belarus, da stehen Menschen mit Waffen sich gegenüber. Sollen belarussische Streitkräfte zwar über die Köpfe von Menschen hinweg, aber sie sollen geschossen haben. Mhm. Was macht das mit dir?
Also ich verfolge die Situation in Belarus jetzt schon eine ganze Weile, habe auch die Wahlen da sehr stark mitverfolgt und auch mit unseren Partnerorganisationen dort vor Ort immer wieder Kontakt gehabt. Das ist die letzte Diktatur in Europa, die da vom Zusammenfall bedroht ist und sich wehrt mit allen Mitteln, unterstützt auch von Leuten wie Putin, die ein Interesse daran haben, auch die Europäische Union zu destabilisieren und auseinanderzutreiben. Und da sehen wir jetzt einfach wirklich eine absolut niederträchtige Maßnahme, um das weiter fortzuführen. Also da werden ja Leute eingeflogen nach Belarus, um sie an die Grenzen zu schicken, um so eine Situation hervorzurufen. Also da habe ich auch einfach mir tun diese Menschen auch einfach leid, die da so instrumentalisiert werden, die eigentlich so ein bisschen als Kanonenfutter verwendet werden sollen. Und ich glaube, also da ist es also ganz wichtig, die Situation zu beenden, indem man sich in der EU nicht auseinandertreiben lässt, dass wir auch mit unseren mit der polnischen Regierung zusammenarbeiten. Das ist nicht immer einfach. Die nehmen auch nicht jetzt irgendwie mit offenen Armen Hilfe aus der EU auf. Aber das zu sehen und trotzdem zu schauen, wie können wir da unterstützen, uns nicht auseinanderdividieren lassen und gleichzeitig Druck aufzubauen. Das ist, glaube ich, entscheidend.
Führt da ein oder versucht da ein Diktator Krieg gegen Europa zu führen?
Kann man wahrscheinlich so nennen. Ich finde, man muss immer so ein bisschen aufpassen, weil da ja eben also auch Menschen in Not genutzt werden, ausgenutzt werden. Letztendlich wird ja auch probiert, einfach von diesem massiven innenpolitischen Druck abzulenken und das zu Lasten ja von Frieden. Und ich finde das sehr besorgniserregend. Ja.
Und wie findest du das, wenn die mächtigste Frau der Welt, Angela Merkel, dann Wladimir Putin bittet, auf das Regime in Minsk einzuwirken? Ist das der richtige Ton, um das so jemandem zu sagen? Wie siehst du das?
Ich hätte es anders gesagt, aber Diplomatie hat, glaube ich, viele Gesichter. Und
wie hättest du das gesagt?
Also ich glaube, dass wir, also es reicht nicht, da zu bitten. Und ich glaube auch nicht, dass Wladimir Putin da jetzt irgendwie auf Nettigkeiten reagiert, sondern das gehört ja zu seinem Plan. Der hat da eigene Interessen und wird sich da jetzt nicht durch Bitten von abbringen lassen. Das ist meine Einschätzung. Wir brauchen da Druck, wir brauchen da Sanktionen, auch auf beispielsweise Aeroflot ist ja auch beteiligt an diesen Flügen, die sollten hart sanktioniert werden. Wir haben da ja
nicht
auch
in Deutschland landen.
beispielsweise. Ja. Das ist eine Möglichkeit, die wir haben. Und die, also außenpolitisch hat man eben so einen Instrumentenkasten, der doch eingeschränkt ist. Wir können natürlich uns nicht als Deutschland hinstellen und sagen, so soll es laufen in der Welt, so funktioniert das nicht. Aber die Instrumente, die wir haben, die sollten wir nutzen.
Ich finde es aber immer so ein bisschen, also Heiko Maas sagt dann, stellt sich irgendwo hin, sagt, die EU ist nicht erpressbar. Das ist ja eine Faktenaussage. Und man sieht ja aber, wenn wir uns das bei Erdogan angeguckt haben, da hat man, ich weiß jetzt nicht, ob das Erpressen das richtige Wort ist, aber man hat sich auf jeden Fall eingelassen auf einen Deal. Mhm. So, man hat gesagt, lass die Menschen bei dir, dafür helfen wir dir wieder so ein bisschen. Ja. Ne? Ist das richtig? Und sich dann hinzustellen und sagen, wir sind nicht erpressbar und dann eben doch. Mhm. Ist ja so wie, wir zahlen kein Lösegeld und man weiß dann, wie viel.
Ja, genau. Ich glaube, das zentrale Problem ist, dass wir beim Thema Flucht und Migration keine einheitliche Politik haben in der Europäischen Union. Auch in Deutschland ist das schon unheimlich schwierig. Wir haben jahrelang auch so getan, als hätten wir so mit diesen ganzen Einwanderinnen und Einwanderern nichts zu tun. Und das, wir sind kein Einwanderungsland. Und der Islam, der gehört ja gar nicht zu. Also, und das ist eine völlige Illusion auch der Weltlage. Und da setze ich übrigens auch große Hoffnung in die Ampel, dass wir da ein Pairing schaffen aus Humanität und Ordnung, dass wir nämlich klare Kriterien haben für Einwanderung, dass wir aber auch klare Kriterien und auch Abschiebeabkommen mit vielen Ländern schließen, sodass jemand, der bei uns weder das Anrecht auf Asyl noch auf einen subsidiären Status hat, noch in unser als Fachkraft einwandern möchte, dass es da auch keine Kettenduldung gibt, keine ständige Unsicherheit, sondern dass dann ganz klar abgeschoben wird, sodass Menschen, die sich auf den Weg machen, wissen, sie erfüllen diese Kriterien nicht, schon wissen, das lohnt sich nicht, das ist ein beschwerlicher Weg. Und dann, wenn wir dieses Commitment A in Deutschland haben, aber B auch in der Europäischen Union, dass wir nämlich nicht geflüchtete Menschen vom einen Ort an den anderen schieben und probieren, möglichst wenig zuständig zu sein, dass wir dann auch mit einer klaren Positionierung gegenüber dem Rest der Welt auftreten können, weil wir nämlich wissen, wie wollen wir eigentlich selber damit umgehen.
Was denkst du, ist denn jetzt noch die richtige Strategie? Wenn wir jetzt zwei Extreme haben, also Manfred Weber zum Europaparlament gerade gesagt, er verstehe nicht, warum die EU keinen Grenzzaun finanziert. Und unser Autor Dennis Yücel hat geschrieben, lasst sie doch kommen, die Menschen.
Ja, das Ding ist, wir haben, also unser System funktioniert auch nicht, wenn wir offene Grenzen haben und da einfach, also das produziert auch Verliererinnen und Verlierer, weil dann nämlich Menschen außerhalb von Systemen irgendwo auf den Straßen leben, die keinen Zugang haben, weder zu Arbeit noch zu Sozialsystemen. Und dann haben wir Menschen, die hier letztendlich ohne Status, ohne Papiere irgendwie unter uns leben, denen im Zweifel nicht geholfen wird. Und das ist eine Situation, die kann aus meiner Sicht keiner wollen. Ich glaube, wir haben dann ein starkes System, wenn wir wissen, wer kommt und dem seine Rechte auch zuteil werden lassen. Es gibt da einen klaren Rechtekanon, in den muss man hineinkommen können. Da muss es auch Möglichkeiten geben. Wir haben ja den Spurwechsel, den wir immer wieder vorantreiben. Also, dass auch jemand, der aus einer Notsituation geflohen ist, dann ins Fachkräftesystem übergehen kann, um da auch Perspektiven zu bieten. Und dann muss es da klare Regeln geben. Ich glaube, das ist das, was uns hilft, was uns auch innenpolitisch am Ende hilft und womit wir sicherstellen, dass wir da einfach von dieser Unsicherheit und auch von dieser ständigen, also wir sind da nicht mit uns im Reinen und das macht uns angreifbar und das macht uns schwach. Und das können wir aus meiner Sicht aufheben mit einem klaren Regelungskanon, der aber auf einem humanitären Menschenbild basiert.
Ist es vielleicht mal an der Zeit, einen Diktator wieder zu stürzen?
Ja, das hat ja das Volk von Belarus probiert und sich da auch klar für ausgesprochen. Wir hatten gestern Frau Tichanowskaja ja im Parlament. Es war ein schöner, bewegender Moment, weil dann, glaube ich, also aus so einem Reflex heraus sind, glaube ich, sehr, sehr viele, am Ende stand das ganze Parlament und hat applaudiert. Und das zeigt einfach, dass die oppositionellen Kräfte in Belarus, die haben unheimlich gelitten, aber es gibt sie noch und sie kämpfen weiter. Und die auch weiterhin zu unterstützen, bei ihrem Kampf für Freiheit, für Demokratie. Das ist auch etwas, was wir tun können, auch indem wir das Thema immer wieder auf die Agenda heben und klar machen, dass Alexander Lukaschenko kein rechtmäßiger Regierungschef von Belarus ist, sondern illegitim in seiner Position verharrt, und zwar gegen das Votum der Menschen im Land.
Ich meine, eigentlich soll man da nicht Soldaten hinschicken, weil wenn man sich überlegt, bei Saddam Hussein hat man das gemacht, war nicht so erfolgreich, weil das Land jetzt natürlich auch in einem Chaos da ist. Das ist ja das Problem dieser Sache. Aber wie stehst du zu sowas?
Ich sehe das kritisch. Ich bin keine grundsätzliche Freundin davon, mit Soldaten in Kampfbereitschaft sozusagen irgendwo hinzugehen. Ich glaube, es gibt Situationen, wo ich mir das in der Vergangenheit auch mehr gewünscht hätte, in Syrien beispielsweise. Aber das ist eine andere Situation. Und
wie meinst du das? Also weil nicht so viele Leute so gefoltert und eingesperrt werden? Oder also, weißt du, das passiert ja in Belarus
dann
auch.
Weil es dann eine Kriegssituation war. Ja, also in Belarus ist die Lage noch etwas perfider, aber insbesondere, also für mich der Zungenschlag, der ausgesendet wird, der geht von den Oppositionellen aus, und die haben immer mit friedlichen Mitteln gekämpft, und das jetzt durch ein kriegerisches Eingreifen da hinzuzukommen, das würde meines Erachtens dem Anliegen der Opposition dort auch nicht gerecht werden. Und die Frage ist auch immer, inwiefern hat man das Recht, sich einzumischen in die Angelegenheiten eines Landes. Ich glaube, dass unsere Weltgemeinschaft auch nicht durch Wegsehen funktioniert. Aber bevor wir irgendwo mit Soldatinnen und Soldaten hingehen, da muss meines Erachtens schon viel mehr passieren. Und Russland beispielsweise hat da ja eine andere Strategie. Die sind sehr schnell da auch auf dem Pfad. Das haben wir auch in der Ukraine immer wieder gesehen. Und das ist aus meiner Sicht nicht der richtige Weg.
Ria Schröder. Das war der schönste Tag in meinem Leben. Vielen Dank, dass du da warst. Und ich wünsche dir ein schönes Wochenende.
Danke, wünsche ich dir auch, Frederik. Vielen Dank für die Einladung.
Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn es heißt 7 Tage, 7 Nächte der Politik Weekly von Welt. Und Sie können mir noch einen großen Gefallen tun und mich unglaublich glücklich machen. Lassen Sie uns sehr viele gute Bewertungen auf Spotify, Apple und sonst wo, und Fragen, Anregungen, Feedback gerne an audio@welt.de. Schönes Wochenende.